Börse aufs Ohr.
Herzlich willkommen zum neuen, dem 26. GetEx-Podcast Börse aufs Ohr, heute am 5.2., unseren zweiten GetEx-Podcast in 2026, und ich hoffe, ihr hattet bisher eine gute Performance, beziehungsweise euer Depot hat eine gute Performance gehabt und ihr habt euch die Laune nicht allzu sehr vom Silberpreis drüben lassen, aber dazu später mehr. Guten Morgen, schön, dass ihr heute wieder dabei seid, um euch einen Überblick zu den heißesten Themen aus der Finanz- und Börsenwelt abzuholen. Und das mache ich wie immer nicht alleine, sondern in meinem heutigen Expertenteam habe ich die Business-Developerin, Börsenfüchsin und ganz nebenbei meine geschätzte Kollegin. Und Marille, du sitzt neben mir, Marille Klöckelhofer.
Vielen Dank, ja, ich freue mich schon.
Und dem Chart-Guru und Kapitalmarktexperten von Robomarkets und Dauergast im GetEx-Podcast, Martin Utschneider. Hallo Martin.
Hallo, grüß euch, schön dabei zu sein.
Ach ja, und mein Name ist natürlich Lars Reichel von GetEx Exchange. Der heutigen Episode 26 gebe ich den Titel Her Money, Her Trades. Denn heute ist es soweit. Ich spreche mit Marille über ihr Engagement für mehr Female in Finance, die wachsende Bedeutung der Geldanlage von Frauen und vor allen Dingen, welche Bedeutung ihre Entscheidungen bei der Geldanlage haben. Und vielleicht, Martin, vielleicht haben wir auch irgendwas zu dem Thema noch beizutragen und bekommen die ein oder andere Erkenntnis dazu. Wie immer werden wir euch nicht langweilen. Deswegen, wie immer, ein kurzer Preview der heutigen Themen. Das Marktupdate. Ich schaue auf die GetEx Riskindikatoren in der Rubrik Risiko. Das Chart-Update natürlich mit Martin Utschneider. Mit Marille habe ich da noch Beauty-Tipps für euch, oder Marille gibt sie mir und uns und euch. Und in Inside GetEx verrate ich, was sonst noch so alles passiert. Und das Beste zum Schluss, die Rubrik Wünsch dir was. Ach ja, und zu Beginn, wie immer, noch der Hinweis auf das Ende des Podcasts. Hört euch bitte den relevanten Disclaimer an, denn schneller kann ich ihn wirklich nicht sprechen. Also hört rein, los geht's. So Marille, heute ist es soweit. Ich habe dich endlich geschnappt und im Podcast verhaftet. Schön, dass du dabei bist.
Vielen Dank. Ja, ich freue mich sehr.
Du, das letzte Mal hat es ja nicht ganz geklappt. Ich habe ja eigentlich die Episode indirekt nach dir benannt. Kein Netz am Bodensee. Was war denn da eigentlich los?
Ja, wir waren tatsächlich in einer Female Finance Aktion in Konstanz im Tertianum und haben da die Pflegekräfte und die Arbeitskräfte im Tertianum zum Thema Female Finance abgeholt. Und wir waren in der Gästewohnung untergebracht hinter so dicken Mauern, dass echt dauernd das Internet abgebrochen ist. Und ich konnte mir jetzt auch nicht auf den Marktplatz stellen. Es war mir unglaublich peinlich. Entschuldige mich nochmal für die Commotion da.
Du hast es immerhin zu einem eigenen Episodennamen geschafft, kein Netz am Bodensee, aber umso schöner, dass es heute geklappt hat. Und wir den Podcast sogar live in Frankfurt. Wir sitzen also für alle die, die uns logischerweise nicht sehen, sondern ihr hört uns. Wir sitzen heute zusammen in Frankfurt nebeneinander im Hause Bader. Danke für die Gastfreundschaft und zeichnen den Podcast auf. So Marille, zu dir. Wann hast denn du eigentlich bei der Börse angefangen? Das ist ja schon, wenn ich dein LinkedIn-Profil anschaue, zieht sich das ja wie so ein roter Faden eigentlich durch, oder?
Ja, das ist schon ein paar Tage her. Ich habe 1990 bei der Börse München angefangen. Da waren wir noch eine von vielen Regionalbörsen. Und ich habe also so die Ausläufer, die letzten Beben, sage ich jetzt mal, des Präsenzhandels erlebt. Mhm. Also da gab es noch einen Börsensaal, da sind noch hunderte von Händlern und vor allen Dingen auch Maklern im Börsensaal gewesen. Es gab eine große Kursanzeigetafel, Open Outcry. Also ich habe noch bei einer Börse angefangen, wie sich's heute viele noch vorstellen, wie es aber natürlich schon seit vielen, vielen Jahren nicht mehr ist, weil eben alles über Computer läuft.
Das heißt, das war das Gebäude am Lehnbachplatz?
Das war das Gebäude am Lehnbachplatz, großer Börsensaal, 400 Quadratmeter, ganz viele Händler, die sich auf den Schranken getroffen haben. Börsenzeit von 11:30 bis 14:30 am Anfang.
Mit Mittagspause?
Ohne Mittagspause, die sind danach zum Weißwurstessen oder Franziskaner gegangen, ja. Ja, das war noch eine komplett andere Welt. Und der Aktienhandel war auch nicht so demokratisch, wie er heute ist, ja. Aktien waren sehr viel teurer und eigentlich waren das nur wenige von den Privatanlegern, die damals in Aktien investiert waren. Leider Gottes.
Ja, mit Compliance hatte man es damals auch nicht so unbedingt. Nicht ich erinnere so mich, ich war ja damals, ich habe ja angefangen, ach so, das habe ich ja erzählt, meine erste Börsenhändlerzulassung habe ich ja in der Tat in München bekommen, war aber dann als erstes am Parkett in Frankfurt und da gab es noch eine Mittagspause und als Zettelträger ist man dann natürlich irgendwie mit den Händlern ins Bitburger damals gegangen und dann gab es auch das ein oder andere Jahr. Aber das war ein bisschen romantische Zeit.
Zeiten. Heute ist es elektronisch. Heute geht es um Geschwindigkeit. Heute muss man nicht irgendeinen Makler kennen, wo man weiß, dass der Aktien in welcher Größe, zu welchem Preis vorab verkaufen möchte, sondern, wie du schon richtigerweise sagtest, viel demokratischer. Also 1990 bist du eigentlich Münchner Kindl?
Ich bin geborene Münchnerin.
Nein, so richtig waschecht.
Richtig geboren in Pasing.
Okay, also 1990 angefangen, dann finde ich auf deinem LinkedIn-Profil das Thema Green Markets 2010. Das klingt nach einer wilden Zeit.
Ja, war es in gewisser Weise auch. Die Börse hat mal eine Warenbörse gegründet, also bis heute haben wir die. Und wir haben CO2-Zertifikate gehandelt damals. Das war also ein Markt, der sich entwickelt hat damals. Prognosen gingen dahin, dass es größer wird als der Erdölmarkt. Und wir haben da eine Börse für CO2-Zertifikate aufgebaut. Das war sehr spannend. Du hast bei Null angefangen, weil deine ganzen Kontakte waren auf einmal letztlich nichts mehr wert, weil da waren ganz andere Leute natürlich unterwegs, auch die Banken. Es war viel internationaler. Sehr viel hat sich auf Englisch natürlich abgespielt. Wir waren plötzlich auf Messen in London und in Barcelona und in Amsterdam, was natürlich auch spannend war. Aber man muss auch sagen, so richtig haben wir das Thema nicht zum Fliegen gebracht. Aber wer nichts probiert, der kann nicht erfolgreich sein. Ja, es war eine sehr interessante Zeit. Wir haben es dann wieder eingestellt, was auch gut war. Aber ja, es war spannend. Also war schon cool auch. Ja.
Glaube ich. Und dein jetziger Job? Ich weiß, was du machst. Du bist Business Developerin. Ja. Das ist ein unfassbar breites Spektrum, was du abdeckst. Also du orchestrierst vom Messeauftritt bis zum Budget, bis zu redaktionellen Beiträgen. Also an dir geht kein Weg dran vorbei irgendwie, oder?
Da passt alles drunter, ja. Dadurch, dass wir eine schlagkräftige Truppe sind, ja, hat man auch viele Aufgaben, was natürlich schön ist und was es auch spannend macht. Aber so der Hauptbereich sind auch die Webseiten der Börse, also die Seite der Börse München und die Seite von Getex. Und mein Herz schlägt natürlich auch für das Thema Female Finance, was jetzt heute auch unser Thema ist, ja.
Und dazu kommen wir gleich zu sprechen. Und sag, du bist ehrenamtliches Mitglied noch, eine ehrenamtliche Helferin, Zeit des Lachens, habe ich auch auf LinkedIn gefunden. Was genau ist das denn?
Ja, da sind wir auch schon seit einigen Jahren, seit vielen Jahren schon engagiert. Und da gehen wir in die Krankenhäuser, auf die Kinderonkologie beispielsweise, nehmen Merch mit, alles Mögliche, was wir so auftreiben können. Eine Clownin ist meistens mit dabei, ein Musikclown ist dabei, dann Maskottchen hatten wir schon von FC Bayern Basketball und da gehen wir in die Krankenzimmer und versuchen da ein bisschen die Kinder aufzuheitern, was uns auch gelingt. Die Eltern sind auch froh, wenn es mal ein bisschen Abwechslung gibt, dann lassen wir noch Merch da, ja, und können da einen Tag etwas verkürzen. Auch Geschwisterkinder freuen sich, wenn wir da sind. Also das ist immer ein ganz toller Tag. Ja, der auch so ein bisschen drüber hinaus wirkt.
Sehr schön. Klingt nach viel Herzblut.
Ja.
Okay, und Hobbys zu guter Letzt. Du bist ja viel unterwegs, viel eingespannt. Du reist gerne. Mhm. Ja, ferne Länder.
Bin gern unterwegs, ja. Also könnt jetzt auch schon wieder, wenn ich
so ich wäre soweit.
In den grauen Himmel schaue, kann mein Koffer direkt schon wieder packen. Nee, ich bin gern unterwegs. Ich interessiere mich für alles Mögliche. Ich habe zwei Enkelkinder, die mich auch auf Trab halten und die ich sehr gerne und sehr oft sehe. Dann habe ich noch ein anderes Ehrenamt, wo ich auch engagiert bin. Also mir wird's nicht langweilig.
Das ist schön. Dann ganz lieben Dank, Marille, dass du uns so persönliche Einblicke in ein alles andere als langweiliges Leben gegeben hast. Und wir hören uns gleich in der Benchmark Beauty Tipps nochmal. Und dann reden wir über Female Finance, dein zweites Herzensthema.
Blitzlicht Börse, ein Marktupdate.
Blitzlicht Börse, was hat sich seit der letzten Episode sonst noch so getan? Zeit für eine schnelle Analyse des Monats Januar. Also der Januar hat es auf jeden Fall schon mal krachen lassen auf Getex. ETF-Umsätze plus 77%, Aktien plus 63%, Zertifikate plus 72% gegenüber dem Dezember letzten Jahres. Also wir hatten jetzt den zweiten Monat in so unsere Geschichte mit über 1 Million Zertifikate-Trades. Ein ganz herzliches Dankeschön an euch da draußen, dass ihr uns so treu die Stange haltet, dass ihr Spaß am Handeln habt. Und das macht uns natürlich auch ein Stück weit glücklich und stolz. Vielen Dank. Was mir im Januar aufgefallen ist, dass sie 5% schon mehr Open-End-Turbos als im Januar 25 gehandelt haben, was auch ein traditionell starker Monat war, der Januar letzten Jahres, und 10% mehr Faktor-Optionsscheine. Aber nicht nur die Hebelprodukte sind super ins neue Jahr gestartet, sondern auch Anlageprodukte, Discounter, Bonus, Aktienanleihe, Partizipationszertifikate, also Themenzertifikate, die allesamt circa plus 40% gegenüber dem Dezember letzten Jahres lagen. So, und für euch zur Erklärung, dass natürlich viele Anlageprodukte, die im Dezember auslaufen, meistens in der dritten Dezemberwoche, werden dann im Portfolioausweis zum Jahresende mit berücksichtigt, vorher geschlossen, und der Januar ist eben traditioneller Neuanlagemonat, auch eben für die Anlageprodukte. Die Top-Basiswerte, der DAX ganz klar vor Silber, Herr Martin, da müssen wir gleich mal drüber sprechen, vor Gold, vor Rheinmetall, Nvidia, Tesla, AMG, also wenig Überraschung auf der Basiswertseite. Ja, wen wundert's? Der DAX im Januar eigentlich flat, der Eurostox 2% hoch, Inflation auf 1,9, so wie es aktuell geschätzt wird, also runter. MDAX knapp 2% fester, also die Unternehmen, die wirklich einen Großteil ihre Gewinne, ihres Umsatz in Deutschland erwirtschaften, denen geht scheinbar besser als dem breit aufgestellten Index. Und woran das liegt, damit möchte ich dann gleich mit Martin auch analysieren. Die Vola ist ein bisschen hochgekommen, der VDAX von 15 auf knapp 20%, also 30% schon in diesem Jahr angestiegen. So, schauen wir uns die amerikanischen Märkte an. Der Bitcoin, minus 14%, also weiterhin eher enttäuschend, ohne eine klare Trendwende. Der niedrigste Stand aktuell des Bitcoins, der Kryptowährung, seit Trumps Rückkehr im Amt. Und jetzt kommt's, der größte Bitcoin-ETF hatte den größten Mittelabfluss, nämlich über 64 Milliarden Dollar ist der aktuelle iShares Bitcoin Trust ETF groß. Und allein am Freitag letzter Woche sind aus diesem ETF 529 Millionen Dollar abgeflossen. Also ist der größte Tagesabfluss seit der ETF-Geschichte. Also spannend wird jetzt, wie die Anleger wie ihr auf die Bitcoin-Verluste vom Wochenende langfristig korrigieren wird. Also müssen wir gucken. Der größte Tagesverlust des Bitcoins selbst von 7% seit März letzten Jahres gibt's also auch nicht allzu oft. Die amerikanischen Leitindizes, der S&P plus 1%, der Dow plus 1, der Nasdaq plus 1, also verhalten positiv, kann man sagen. So, jetzt gab's in Amerika durch die Nominierung von Kevin Warsh als neuen US-Fed-Chef natürlich ein bisschen Unruhe. Warsh steht für eine striktere und diszipliniertere Notenbankpolitik, die weniger stützt, weniger rettet und damit ein Stück weit auch schwerer kalkulierbar wird. Er gilt als deutlicher Kritiker der ultralockeren Geldpolitik, wie wir sie in den vergangenen Jahren gesehen haben, und war bereits während der Finanzkrise 2008 Mitglied des Board of Governors der Notenbank. Also, er zählt eigentlich zum engeren wirtschaftspolitischen Umfeld von Donald Trump, aber nichtsdestotrotz ist die Lage seitens der Fed im Moment schwerer einkalkulierbar. So abgerundet wird das ganze amerikanische Bild durch die Quartalszahlen der großen Tech-Konzerne wie eine Apple, Meta, Microsoft, ASML. So die Zahlen haben insgesamt mit hohen Wachstumsraten überzeugt. Dennoch zeigt sich, dass die Anleger deutlich selektiver vorgehen bei der Aktienwahl. Und das wurde exemplarisch an den Kursreaktionen von Microsoft, die 10% verloren haben, eine Meta dagegen 10% zulegen konnte, obwohl die Zahlen in der Qualität durchaus vergleichbar waren. Also hier ist Stockpicking angesagt und hier wird deutlich selektiver vorgegangen.
Mal nach Zahlen, das Chart-Update.
In der Rubrik Male nach Zahlen begrüße ich unseren Stammgast und Chart-Guru von RoboMarkets, Martin Utschneider. Huhu, Martin!
Hallo Lars, und sage ich jetzt bewusst auf Bayerisch, freut mich heute ganz narrisch, mal mit der Marille in einem Podcast zu sein. Also von dem her, Börse München, bayerischer Dialekt, alles wunderbar, und jetzt schauen wir uns die Charts an.
Jetzt schauen wir uns die Charts an, so ist es. Ich sehe die Herzchen in deinen Augen leuchten. Schönes, Martin. Ich freue mich auch, dass du dabei bist. Du, DAX, ich habe es gerade erwähnt, im Rückblick eher so vom Index her ein Non-Event, aber auch hier ist Stockpicking eigentlich das Mittel zum Zweck, beziehungsweise es gab Aktien, die super performt haben, es gab aber auch welche, die den Index eben massiv negativ beeinflusst haben. Wie ist denn deine Einschätzung dazu?
Genau, also wenn wir jetzt mal auf den DAX als solches schauen, das war tat natürlich weh. Also da war erst das All-Time-High am 13.01., alle waren happy, alle waren froh und dann ging es runter auf bis zu fast, ja, in 6 Handelstagen auf bis zu 24,350. Und dann war natürlich Tristesse angesagt und keiner wusste mehr so recht, hey, was ist jetzt da los? Verpuffter Januar-Effekt. Natürlich waren natürlich geopolitische, fundamentale und andere Außeneinwirkungen da mitentscheidend. Aber in solchen Situationen sage ich immer, da ist es dann auch wirklich wieder entscheidend, auch auf die Chart- und Markttechnik zu schauen. Und beim DAX war es dann auch so, er hat eine Unterstützung gehalten. Die war dann im Bereich 24,3, hat sich dann etwas nach oben entwickelt und dann wieder ein bisschen zu konsolidieren, aber dann auch wieder eine Unterstützung zu halten. Und Status quo ist jetzt, er ist natürlich aus seinem kurzfristigen Dezember-Aufwärtstrend, da ist er immer noch draußen, da kämpft er jetzt gerade um die Rückkehr. Er kämpft auch gerade mit dem möglichen Closing eines Gaps, also einer Kurslücke. Wenn er da bei 25,2 drüber ist, wäre das auch geschlossen. Aber man sieht, es ist an der Börse oftmals, ja, viel Euphorie und viel Panik wechseln sich fast tagtäglich. Und man muss dann immer so ein bisschen ruhig bleiben. Natürlich weiß keiner von uns und ich am allerwenigsten, wo der DAX in 2, 3, 4 Tagen, geschweige denn am Ende des Jahres steht. Aber man kann sich dann an den Chart- und markttechnischen Marken orientieren. Und es war dann wirklich, ja, es tat weh und wirklich, aber im Moment ist es so, dass der DAX so als Non-Event, ja, da müsste jetzt noch ein paar Punkte machen. Aber wenn wir jetzt diesen ersten Handelstag uns anschauen im neuen Jahr, der war am 2.1., wir sind immer noch im Plus. Wir hatten auch jetzt eine schöne 3 Tage in Folge, wenn wir den heutigen Tag zur Aufzeichnung dieses Podcasts mit dazu nehmen. Wir sind oberhalb vom mittleren Bollinger Band. Also ich sag mal, die Panik, die zwischenzeitlich herrschte, hat sich jetzt wieder in einen gesunden Optimismus gewandelt.
Du hast ja beim großen Festival der Charttechnik zum Jahresabschluss letzten Jahres auch gesagt, ganz wichtig ist, die ersten 3, 4 Handelstage diesen Jahres, wie die laufen, bist du da enttäuscht worden oder geht das so weit in die Richtung, die du, ich will nicht sagen, hast kommen sehen, aber geahnt hast?
Nee, du, also die ersten 3 Handelstage, die waren ja positiv. Also der 2.1., der 5. und in Summe dann auch der 6.1. Und insgesamt erstens sind es eigentlich die 3 bis 5 Tage. Summa summarum ein leichtes Plus. Der Januar als solches, der Januar-Effekt war auch so leicht im Plus. Und das ist das, was wir ja auch alle so von diesem Jahr erwarten. Die Luftschlösser werden, sage ich mal, oder die Ballons oder wie man so sagt, die hängen etwas tiefer. Luftschlösser sollte man in diesem Jahr vielleicht keines bauen, das sollte man nie bauen. Aber dieser Januar-Effekt, also die ersten Handelstage und dann der ganze Handelsmonat Januar in Summe, die könnte darauf hindeuten, dass es durchaus ein positives Aktienjahr werden kann. Aber von diesen Renditen der letzten Jahre, von dieser Hoffnung, hey, jetzt mache ich wieder meine 10-20%, was auch immer, da sollte man erst einmal vernünftig und kalkuliert in die ganze Geschichte schauen und sagen, okay, es könnte auch mal wieder ein ruhigeres Jahr werden. Nichtsdestotrotz, was auch der Januar gespiegelt hat, also ruhigeres Jahr im Sinne von der Endperformance, von der Jahresperformance, aber was der Januar eben auch gespiegelt hat, wir hatten eine extreme Volatilität in diesen 4 Handelswochen bisher und darauf sollte man sich am Aktienmarkt und speziell jetzt im DAX immer einstellen. Es kann Vola nach oben gehen, nach unten und das spiegeln im Moment auch die Bollinger Bänder im DAX wieder. Also der DAX hat aktuell eine Spannbreite von, ich sage mal, Bollinger Band mäßig 25.600 bis 24.400. Also da ist schon einiges an Luft. Und das ist, denke ich mal, auch die Situation. Zeitwärts gerichtete Bollinger Bänder, also würde dementsprechend, was wir vorher angesprochen haben, dass es insgesamt ein positives Jahr werden könnte. Aber diese Bollinger Bandbreite zeigt auch, dass es in dieser insgesamt vielleicht Seitwärtstendenz des Jahres einmal zwischenzeitlich ganz schön ruppig, aber auch mal wieder euphorisch werden kann. Und aktuell läuft auch eine Fibonacci-Projektion bei 25.608. Also es passt momentan so in das große, gesamte, rein charttechnisch betrachtete Bild seitwärts, aber in dem Seitwärtstrend immer mal wieder mit Vola rechnen.
Das heißt für unsere Zuhörer, je höher die Wohler, und ich habe es angedeutet, knapp bei 20 aktuell der VDAX neu, je höher die Wohler, desto breiter die Bollinger Bänder?
Ja, und zwar genauso kannst du es sagen. Und wenn sich die Bollinger Bänder ausweiten, also wie so ein Krokodilsmaul auseinandergehen, dann ist das ein Hinweis darauf, dass sich die Wohler jetzt auch ausweiten kann. Im Moment ist es so, dass die Bollinger Bänder eher sagen, hey, aktuell stabile Wohler im Bereich 20, entspricht also dem VDAX. Sollte sich das obere und das obere Bollinger Band ausweiten, wie so ein Krokodilsmaul, dann kann es auch ganz schnell gehen, dass sich der VDAX von 20 Richtung 22, 23, was auch immer bewegt, das jetzt nicht auf den Punkt genau gerechnet. Im Moment schaut es so aus, dass wir uns mit einer aktuell stabilen Wohler um die 20 erst einmal für das erste Quartal so ja gut anfreunden können, sagen wir mal so.
Alles klar. Danke dir für deine Einschätzung. Dann, wie ich schon sagte, in Amerika, auch wenn vergleichbare Unternehmenszahlen mit ähnlichem Gewicht zu unterschiedlichen Ausschlägen bei der einen oder anderen Aktie führen, also wirklich Stockpicking vom Feinsten, ist es ja beim DAX, bei den deutschen Werten des Leitindex ja eigentlich genauso. Wir haben eine Bayer mit einer super Performance. Allerdings, und das ist jetzt die Überleitung, Martin, das Sorgenkind ist eher eine SAP aktuell, oder? Und mit ihrem Gewicht zieht die halt den deutschen Leitindex massiv nach unten. Hat sich charttechnisch auch was geändert durch die jüngsten Bewegungen?
Ja. Charttechnisch betrachtet, ich hole mir den Chart gerade mal her, ist es bei der SAP natürlich so, dass wir hier jetzt natürlich, da brauchen wir gar nicht drüber reden, einen extremen Drawdown gesehen haben. Der hat eigentlich schon begonnen am 13.01. mit einer kleinen bearischen Flagge. Dann vom 22.01. bis 27.01. aber in Summe ab dem 13. Januar diesen Jahres ging es nach unten und natürlich mit dem absoluten Beschleuniger des Abwärtstrends am 28. auf 29.01. dieses Exhaustion Gap, also dieses Eröffnungsgap, als der Eröffnungskurs am 29.01. deutlich unter dem Schlusskurs vom 28. lag. Aber dann kam auch das, was wir oftmals so sehen in der Markt- und Charttechnik, wenn viel verkauft wird, dann sind die Verkäufer, dann haben die Verkäufer schon gegeben, hat man da früher so gesagt. Es hat keiner mehr was zu verkaufen. Der Markt war überverkauft, wie man so schön sagt, in das Low Stochastic. Und auch der MACD hat sich ein bisschen beruhigt und plötzlich geht es wieder nach oben. Also was war es hier am 30.01. und dann am 2.02. zwei grüne Kerzen wieder innerhalb der Bollinger Bänder. Also das sieht momentan nach einer Bodenbildung aus. Und das ist was, was man an der Börse oft sieht. Starke Abverkäufe ziehen dann, wenn sich im Boden bildet, möglicherweise auch eine Gegenbewegung nach sich. Und wir haben hier zwei Opening Gaps gesehen vom 30. auf den 30.01. auf 2.02. und jetzt auch vom 2.02. auf den heutigen 3.02. Das heißt, man nimmt da mal zwei Treppenstufen auf einmal mit so Gaps und der Markt scheint jetzt hier erst einmal einen Boden bilden zu wollen mit einer kleinen Tendenz, die jetzt schon ein bisschen nach oben scheint, weil die Slow Stochastik hier auch schon wieder ein Kaufsignal generiert. Allerdings der übergeordnete Trendfolgeindikator, der ist noch etwas verhalten. Also bei der SAP kann man aus rein chart- und markttechnischen Gesichtspunkten sagen, es sieht nach einer Bodenbildung aus im Bereich 162 bis 165 mit leichter Tendenz nach oben. Große, schwere Aufgabe wird natürlich jetzt das Closen oder das Schließen dieser Kurslücke, die ich vorher angesprochen habe, vom 28.01. auf den 29.01. Und ich sage mal, so richtig Kopf über dem Wasser und sagen, hey, jetzt schwimmen wir mal wieder und tauchen nicht nur, hätte die SAP rein charttechnisch natürlich erst ab Kursen von, ich sage mal 196, vielleicht 200, weil dann hätten wir einige charttechnische Widerstände wieder natürlich überstanden, aber eben auch dieses Gap geschlossen. Aber im Moment sieht so aus, die SAP liegt nicht auf der Intensivstation. Sie hat vielleicht zwei Beinbrüche, aber oder einen Beinbruch und einen Armbruch und fängt jetzt langsam wieder zu gehen an. Oder sagen wir, wie wir vorher das Beispiel gesagt haben, bewegt sich jetzt Richtung Wasseroberfläche, um den Kopf wieder über Wasser zu haben.
Perfekte Überleitung. Danke für deine Einschätzung. Wir haben noch einen Beinbruchkandidat. Mein Running Gag eigentlich mit dem Jörg Scherer, Silber. Lass uns mal zu Silber rüberschauen. Vielleicht hat er mehr als ein Bein nur gebrochen. Nikolaus Saurenz hat es ja auch schon im letzten Podcast gesagt, dass viel Spekulation im Silberpreis enthalten ist. Viele enttäuschte Kryptoinvestoren sind natürlich auf Silber ausgewichen. So, und jetzt innerhalb von nur 2 Tagen von rund 120 auf 70 eingebrochen. Gold hat, gut, es kam noch unterstützend hinzu, auch nochmal 20% verloren. Aber Auslöser war natürlich auch dieser extrem starke Kursanstieg. Vielleicht, das kannst du gleich bestätigen, vielleicht die überhitzte Situation, der extrem starke Kursanstieg, der mit hohen Hebeln und natürlich deutlichen Übertreibungen begleitet wurde. In China hat der weltgrößte Silberfonds den Handel sogar ausgesetzt, nachdem der Anteilspreis um über 35% pro Kontrakt gefallen ist. So, und parallel dazu hat die Terminbörse in Chicago die Margin-Anforderungen auf die Silberfutures von 9% auf 12% erhöht, was dann auch für zahlreiche hochgehebelte Investoren ein Grund zum Ausstieg war. Ein 2% Margin-Anstieg ist vielleicht unscheinbar, aber beim Standardkontrakt von 5000 Unzen und beim Silberpreis von $117 steigt somit die erforderliche Sicherheitsleistung von 52.000 auf 64.000. So, und wer da circa 100 Kontrakte hält, der muss mal über Nacht über 1 Million US-Dollar an zusätzliche Sicherheit bereitstellen. Also das ist natürlich auch ein Klopper, salopp gesprochen, den die Spekulanten damit zu berücksichtigen müssen. So, Martin, genug geredet. Wie sieht's denn auf der Charttechnik bei Silber aus?
Ja, also zum einen finde ich es schade, dass so ein exzellentes Edelmetall wie Silber jetzt gerade die letzten Tage so in diese Spekulationsschiene geschoben wird, weil natürlich das, was da passiert ist, extreme Übertreibung nach oben, ja, aber dann dieser Abverkauf am 30.01. Mit dieser brutalen Tageskerze und dann noch am 2.2., also gestern, das hat dazu geführt, dass jetzt auch das Vertrauen weg ist. Und du hast es angesprochen, die einen waren enttäuscht von Krypto. Naja, dann gehen wir halt in Silber. Das scheint ja zu performen. Puff, dann kriegt man da die nächste Watsche. Und bei Silber war es so, also ich kann aus eigener Erfahrung eher sprechen, wir beobachten ja alle Assets und ziehen auch unsere Stops und so weiter. Natürlich kann man jetzt im Nachhinein gescheit daherreden, aber es war wirklich so, am 29.01. wurde uns das Ganze auch schon, es war der Donnerstag, wurde das Ganze hier uns schon zu heiß oder mir zu heiß. Nochmal eine grüne Kerze, zweite Tageskerze. Wir haben 4-mal in Folge das obere Bollinger Band überhandelt, das sich dann plötzlich abgeflacht hatte. Und jetzt kommt das Entscheidende, keiner von uns hat voraussehen können, außer vielleicht einige, die das vielleicht bewusst verursacht haben, aber keiner von uns konnte voraussehen, was da am 30.01. passiert. Aber es war vom Chart her, und der Chart flüstert ja, habe ich neulich mal gelesen, der flüstert, bevor er schreit. Und am 29. war da so ein Flüstern. Es war eine überkaufte Situation. Das Momentum war auf seinem absoluten Peak angelangt. Die Slow-Stochastik hat ein Verkaufssignal generiert, und zwar ein ganz klassisches. Und der MACD ebenfalls. Also an diesem Donnerstag, an diesem 29. war aus der Charttechnik her abzulesen, hey, sind wir mal ein bisschen vorsichtig. Das ist wie im Fußball, wenn man, sagen wir mal, wir führen jetzt 6-0, aber jetzt verstärken wir die Abwehr, weil wir wollen uns jetzt vielleicht nicht das ein oder andere Gegentor einhandeln. Und dann hat man die Stops nachgezogen oder hätte man gut Stops nachziehen können, ohne das zu wissen, was da am 30. passiert. Also ich hatte am 30. Urlaub und bekomme eine WhatsApp von einem Kollegen, hey, was ist denn bei Silber los? Und denke mir, ach, okay, die werden jetzt vielleicht bei 130 sein. Puff, waren die unten bei 90, unter 100. Also es war nicht vorauszusehen, was da passiert, aber der Chart hat schon mal so die ein oder andere Signal gesendet am 28., 29. Es hätte natürlich durchaus weitergehen können, und deswegen bin ich auch so ein großer Freund von Stop-Loss-Szenarien, wo man sagt, hey, wenn es weitergeht, bin ich gern dabei. Wenn irgendetwas passiert, und Marille, Lars, wir sind schon so lange an der Börse, wir drei, wir wissen, expect the unexpected. Es kommt immer das, mit dem man am wenigsten rechnet, und mit einem Stop ist man immer gut dabei. Klar ärgert man sich, dass man vielleicht nicht am Hoch ausgestiegen ist. Kann man sich jetzt ärgern, dass man sagt, na gut, wenn die Signale da waren, warum bist du mit bei 121 raus? Warum hat der Stop erst bei 90 gewirkt, beziehungsweise bei 95? Aber es, man sieht, und das ist auch das, was der Jörg Scherer und auch der Christian Schlegel immer wieder sagen, wir können immer den Blick nach oben legen, aber der Blick nach unten ist immer ein absolutes Muss an der Börse. Und bei Silber war es leider so. Und jetzt haben wir, gut, jetzt reden wir über die Vergangenheit, was war Donnerstag, was war Freitag. Und jetzt ist auch bei Silber plötzlich wieder, ja, plötzlich sagt das Silber vom Chart her, hey, das tat weh, das war der größte Crash am Rohstoffmarkt in der Historie, noch dazu Intraday. Jetzt haben wir plötzlich eine Bodenbildung, eine vermeintliche Bodenbildung im Bereich 70 gesehen. Da verläuft eine Fibonacci-Linie, da verläuft ein Ichimoku-Indikator, da verläuft das untere Bollinger-Band. Ich möchte das gar nicht alles groß ausweiten und die Leute langweilen, aber es war eine Chance auf Bodenbildung da. Und genau wie ich es vorher beim Eingangs erwähnt habe, wo man sagt, jetzt schauen wir mal, ob der Boden auch hält, ob das nachhaltig ist. Das ist jetzt auch beim Silber angetan. Das Schlimmste scheint vorbei. Allerdings warne ich davor, dass man jetzt sagt, ja, jetzt gehen wir wieder rein, jetzt holen wir die ganzen Verluste auf, weil das wird ja jetzt gleich wieder nach oben gehen. Da wäre ich jetzt erstmal vorsichtig, weil genau das an der Börse ganz, ganz wichtig ist, nämlich man nennt es auch Behavioral Finance, ist die Psychologie. Viele, die vor drei oder heute vor einer Woche noch gesagt haben, hey, Silber geht auf 200, wo sind die 300? Die haben jetzt Angst oder haben Bedenken, dass das Ganze, oder sagen wir mal so, die Euphorie ist jetzt in Panik umgeschlagen in den letzten Tagen. Also Bodenbildung scheint da zu sein im Silber. Das Schlimmste scheint vorbei zu sein. Silber hat seine Wunden geleckt, ist gerade aus der Intensivstation entlassen, sagen wir mal so, und liegt jetzt auf dem Krankenzimmer, aber mit einer guten Chance auf baldige Genesung.
Martin, ganz lieben Dank für deine Einschätzung. Wie immer sehr fundiert. Und natürlich kann man das aktuelle Niveau auch schrittweise zum Wiedereinstieg nutzen. Man muss diszipliniert sein, absolut richtig gesagt, Martin, mit leichten Hebeln vielleicht auch wieder den Einstieg wagen, wenn man die Erfahrung hat oder sich damit beschäftigen will. Klammer auf, hört den Disclaimer bitte zum Schluss an. Und man sollte auch niemals erwarten, gerade in diesen volatilen Märkten den perfekten Ein- oder Ausstieg zu treffen, also weder auf der Long- noch auf der Short-Seite. Das wäre absolut vermessen in diesen dynamischen Märkten. Also Annäherung ist wie immer die beste Strategie. Martin, ganz lieben Dank. Wir könnten noch ewig weiter plaudern. Ich hätte noch so viele andere Werte, die ich mit dir besprechen müsste, aber müssen wir für die nächsten Episoden aufheben. Ich danke dir an dieser Stelle. Schön, dass du dabei warst.
Ich danke euch ganz herzlich. Noch viel Spaß euch beiden. Und ja, es ist immer wieder eine Freude, hier beim GetEx Podcast dabei sein zu dürfen.
Gerne.
Risiko.
Danger.
Die GetEx Risk Indizes.
So, wie sieht's eigentlich auf der Risikoseite aus? Die Mutter aller Risk-Indikatoren, der CNN Fear and Greed Index, ist seit der letzten Episode von 50 auf 61 sogar in den Gier-Modus gesprungen. Also ist interessant, klingt vielversprechend. Schauen wir uns mal die GetEx-Risk-Indikatoren an. Der Indikator auf eindeutige Trades, Hebelprodukte und Aktien auf Euro-nominierte Basiswerte, hat ein ganz klares Bild langfristiger Positionsaufbau eigentlich durch den Januar hinweg. Wir haben sogar Werte von 1 erreicht, also wirklich extreme Long-Szenarien. Lediglich am 19. Januar sind Positionen wirklich massiv geschlossen worden, sogar bis auf einen Indikatorstand von minus 0,75, also knapp am Höchststand von minus 1, also wirklich Position komplett geschlossen worden, dann aber wieder 22. Januar deutlich wieder aufgebaut. Ja, und jetzt haben wir Stände am Monatsende von wirklich plus 1 erreicht. Das heißt, hier haben eure direktionalen Trades wirklich eine 100%ige Long-Ausrichtung gehabt. Der US-Indikator sah ein bisschen anders aus. Wir hatten am 9. Januar, wir sind positiv ins Jahr gestartet, logischerweise werden Positionen aufgebaut. Am 9. Januar dann wirklich eine Situation, wo keine eindeutigen Trades mehr waren. Da hatte der Indikator einen Stand von 0, obwohl der Index eigentlich seitdem gut gestiegen war, der Nasdaq, der zugrunde liegende Index. So, und dann am 28. Januar hatte der Indikator auf einen Stand von 0,8 ausgeschlagen, also auch ziemlich bullisch eigentlich. Und das obwohl, oder gerade deswegen, weil der Markt eben dann auch auf ein neues Hoch gelaufen ist gegen Ende Januar. Also da kann man wirklich sehen, dass der Positionsaufbau wirklich genutzt wurde von euch oder ihr davon profitiert habt, dass der Index, der zugrunde liegende Nasdaq-Index, zu neuen Hochs aufgebrochen ist. Also wie immer kann man diesen Indikator super deuten. Schaut auf getex.de unter Handelsideen und dann die Risk-Indikatoren an. Dort könnt ihr umfangreiche Chartanalysen vornehmen.
Oh, what?
What a beauty!
Beauty-Tipps. Mehr Glow für euer Depot.
So, Marelle, jetzt kommen wir endlich zur Rubrik Beauty-Tipps, mehr Glow. Du bringst mehr Glow in unsere Depots. Marelle, du kennst sie alle. Margarete Honisch, Lisa Osada, Jessica Schwarzer, Antje Erhardt, Edda Vogt, Conny Frey. Dieses Thema Female Finance ist allgegenwärtig. Und du hast es angesprochen vorhin schon im Interview. Es ist ein Herzensthema. Wir haben vorab besprochen, ich darf ein bisschen frech und provokant sein. Also nicht, dass ihr da draußen verwirrt seid, was der Reichel hier für einen Schabernack treibt, aber wir haben das vorher mal abgesprochen. Es ist das große, oft unterschätzte, eigentlich dieses Thema, wie gehen Frauen mit Finanzen um oder wie finde ich da den Einstieg am besten, Marelle?
Ja, das ist uns ganz wichtig, dass wir Praxisorientierung bieten. Ja, das hilft jetzt nichts, wenn wir den Frauen erzählen, wie es geht und die kommen da nicht ins Tun. Mhm. Also wir fordern die Frauen auf, ja, an später zu denken. Denn wenn wir uns die finanzielle Situation der Frauen anschauen, dann ist es sehr, sehr häufig so, dass Frauen Teilzeit arbeiten, dass sie vielleicht längere Pausen einlegen wegen Kindern oder vielleicht pflegen sie auch die Eltern, kümmern sich um alte Eltern, verpassen Karrierechancen, steigen dann auch später vielleicht nicht in der Position ein, die sie hätten erreichen können bei einer Vollzeittätigkeit, so dass Frauen weniger verdienen und auch später eine Teilzeitrente nur bekommen. Dann kommt dazu, dass Frauen länger leben, also Lebenserwartung ist immer noch höher für Frauen als für Männer, so dass weniger Geld im Alter, weniger Rente auch noch länger reichen muss. Mhm. Also Frauen haben den dringenden Handlungsbedarf, für sich selbst vorzusorgen, mal eine Berechnung zu machen, wie schaut's denn später im Alter mal aus? Und ich würde auch alle Frauen dazu ermuntern, sich nicht unbedingt auf den Mann zu verlassen. Die Helma Sick, also eine der Pionierinnen vom Thema Female Finance, die hat schon gesagt, ein Mann ist keine Altersvorsorge. Und wer sich im Freundinnen- und Bekanntenkreis umschaut, der kennt sicher das ein oder andere Beispiel, wo es eine Bauchlandung gab und ja, eine ziemliche finanzielle Katastrophe für Frauen, die plötzlich sich neu orientieren mussten.
Kenne ich auch die ein oder andere familiäre Situation, da hast du natürlich vollkommen recht. Aber dieses Thema Altersvorsorge an sich betrifft ja erstmal alle. So, wie schafft ihr es jetzt, wie schaffst du es, da gezielt auf Frauen zuzugehen? Und ich sage ganz provokant, es nutzt ja nichts, das irgendwie rosa anzumalen und in einem Drogeriemarkt in irgendeine Ecke zu stellen, sondern es ist ja schon schwierig, irgendwie sich mal... Ja, das konzentriert verfügbar zu machen, oder?
Ja, absolut. Also die Finanzwelt ist immer noch eine männerdominierte Welt, wenn ich mich auf den Veranstaltungen umschaue, auch auf unseren eigenen, da sind immer noch 3/4 Männer und 1/4 Frauen. Und Frauen trauen sich dann häufig nicht so recht. Ja, lassen sich einschüchtern von Männern, die recht gescheit daherreden. Ja, Mansplaining ist so ein Thema, was man dann auch häufiger erlebt. Ja, und Frauen sind da vielleicht ein bisschen vorsichtiger. Ja, und trauen sich dann vielleicht auch die ein oder andere Frage nicht zu stellen, also so, dass so ein geschützter Raum eigentlich ganz gut ist. Und auch viele Dinge der Finanzberatung, viele Produkte sind auf so einen stringenten Lebenslauf abgestellt, ja, so eine Berufsbiografie, wie sie Frauen halt sehr häufig nicht haben, ja, mhm. Und passen von daher auch vielleicht das ein oder andere Mal nicht so gut zu Frauen.
Also abgesehen wie man die Zielgruppe Frauen erreicht, wie schaffst du es oder was ist der richtige Schritt, Frauen zu motivieren, mutiger zu machen, sich mit dem Thema Geldanlage zu beschäftigen? Weil es ist ja schon, also ich höre jetzt schon raus, es ist schon in den ersten 5 Minuten gar nicht so einfach, wie sich's daherredet, oder?
Ja, viele schieben das vor sich her. Gab auch mal das Zitat, dass viele lieber zum Zahnarzt gehen, als sich mit dem Thema Geld zu befassen. Es nagt so ein bisschen im Hinterkopf, ich müsste eigentlich was machen. Und dann neigen viele dazu, und gerade leider auch Frauen dazu, sich zu informieren und noch ein Buch zu lesen, noch ein Seminar zu besuchen, noch einen Podcast oder Finfluencer zu verfolgen, ja, und nie ins Tun zu kommen. Mhm. Also für uns ist ganz, ganz wichtig, mach den ersten Schritt. Fang mit einem ETF-Sparplan an. Du kannst mit 25 Euro anfangen, mit 50 Euro anfangen. Schau mal, wie sich das anfühlt, wie es dir damit geht. Und mach da deine ersten Schritte. Lern dich ein bisschen kennen, wie risikobereit bist du, ja, was fühlt sich für dich gut an? Und ganz, ganz wichtig, sprich auch mit anderen Frauen oder auch Männern, das ist im Prinzip egal, sprich über das Thema Finanzen. Mhm. Wir sprechen über alles, ja, wir sprechen darüber, was im Schlafzimmer vor sich geht, Aber das Thema Geld, was verdiene ich, was mache ich mit meinem Geld, welche Fehler habe ich gemacht, was kann ich von dir lernen, das ist leider Gottes immer noch ein totales Tabuthema bei uns in Deutschland, in den USA und in anderen Ländern weit weniger. Aber man kann sich sehr viel von anderen abschauen, man kann sehr viel lernen durch den Austausch. Und ich finde das auch ganz, ganz wichtig, einfach mal ein bisschen zu gucken, du, was kannst du mir erklären, was hast du für Erfahrungen, was kann ich von dir lernen, was kannst du von mir abschauen?
Also Austausch ist immer super, das sehen wir ja in jeder Branche, wie man voneinander lernen kann mit verschiedenen Strategien. Ich glaube, ich habe es im letzten, wir haben es ja schon mal erwähnt, auf jeden Fall, es war nie einfacher aktuell und nie günstiger, ein Depot aufzumachen. Die Beträge von Anlagen waren nie geringer, als es im Moment ist. Gerade durch die, auch durch die GetEx angeschlossene Neobroker, muss man fairerweise sagen, die dazu zu so einer Preispolitik am Markt dazu beigetragen haben. Wenn weibliche Zuhörer, hoffentlich habe ich auch ein paar, was zumindest die Statistik sagt, können die sich da an dich wenden oder was sind denn so Foren, um sich aufzuklären?
Ja, sehr gerne. Also wir machen auch Seminare. Wir haben eine Kooperation tatsächlich börsenübergreifend mit der Börse Frankfurt. Wir sind eigentlich im Wettbewerb miteinander. Aber bei dem Thema Female Finance, da kommen wir zusammen, auch mit der Conny von der Börse Stuttgart. Es gibt immer wieder Seminare und Angebote. Ich mache gerade eine Reihe mit der Easybank beispielsweise online. Dann auf der Invest wird es wieder einen Female Finance Day geben mit einem Podium, wo ganz viele Vorträge sich auch gezielt an Frauen richten, wo auch Finfluencerinnen vor Ort sind, wo auch die Frauenfinanzmagazine wie Finanziell und Courage vertreten sein werden. Also Angebote gibt es wirklich ohne Ende und dann einfach ins Tun kommen, einfach anfangen. Und die Aktionärszahlen sprechen eigentlich auch eine klare Sprache, dass ich sage jetzt mal, dass unsere Bemühungen auch Früchte tragen, denn die neuen Zahlen vom DAIS, dem Deutschen Aktieninstitut, sind jetzt gerade rausgekommen und es hat im letzten Jahr einen Zuwachs von 1 Million Frauen gegeben, die in Aktien investiert sind. Mhm. Es gibt immer noch auch Aufholbedarf, also insgesamt sind 14 Millionen Deutsche in Aktien investiert. Da ist noch Luft nach oben, da geht noch was. Das ist immer noch eine relativ niedrige Quote. Das verteilt sich auf 5,4 Millionen Frauen und 8,7 Millionen Männer. Also der Zuwachs bei Frauen lag bei 24% im letzten Jahr, während die prozentuale Steigerung bei den Männern bei 12% lag. Mhm. Liegt auch, wie du gesagt hast, daran, dass es nie so einfach war wie heute, sich am Kapitalmarkt, sich in Aktien oder auch Anleihen zu investieren mit ETFs, mit ETF-Sparplänen. Die sind sehr, sehr günstig bei vielen Anbietern. Also mit null Kosten kannst du da einsteigen. Es war nie so einfach. Und auch die Renditen, ich meine, die Börse kennt ja im Prinzip momentan nur eine Richtung nach oben, wird auch anders natürlich wieder werden. Die Schwankungen sind immer da. Aber das hilft uns natürlich auch. Ja, wer einsteigt, der wird belohnt durch eine tolle Rendite. Zinseszinseffekt tut sein Übriges. Also wer so ein bisschen dabei ist, der findet normalerweise schnell Gefallen dran und hoffentlich Interesse und vielleicht auch eine Leidenschaft für das Thema Börse und Kapital.
Ja, das wäre natürlich der Hammer. Ne? Also ja. Leidenschaft, das ist natürlich immer gut. Also danke, Marille. Die Investmesse in Stuttgart findet ab dem 17. April statt. Marille, du bist wieder auf dem Podium. Also wenn ihr uns hört, kommt zu Invest. Es wird noch Gutscheincodes geben. Ihr kommt kostenlos an die Tickets dran und das ist wirklich ein super Forum und vermutlich sogar das eines der größten deutschen Finanzmessen für Frauen und Männer, um sich zu informieren. So, und du hast gesagt, die Produkte an sich, die sind ja, also man fängt vielleicht mit dem ETF-Sparplan an mit 25 Euro. Die Produkte sind ja für Männer und Frauen erstmal die gleichen. So, die Herangehensweise ist vielleicht ein bisschen anders. Wenn ich mich mit dem Thema noch nicht oder wenig beschäftigt habe, fange ich natürlich, würde ich ja genauso machen, erstmal weniger spekulativ an. Ja, ich denke an Altersvorsorge, ich denke an Geldanlage und ich möchte gerne erste Erfahrungen machen. Und da sind natürlich breit aufgestellte ETFs eines der Kernprodukte, die ich auch im Depot sehe und vielleicht noch, ich habe ja immer das Zertifikatehütchen auf bei GetEx, einfach auch mal ein Discount-Zertifikat ausprobieren. Das ist eine Aktie, eine gedeckelte Aktie, wenn ihr so wollt. ja, bei dem es auch eine Überrendite im Vergleich zur Aktie gibt, weil ihr eben die Upside, also die Performance nach oben etwas limitiert.
Ich würde jetzt pauschal gar nicht sagen, dass Frauen unbedingt immer vorsichtiger zu Werke gehen. Das kann man so eigentlich nicht sagen. Natürlich ist es auch mit Erfahrungssache. Aber Untersuchungen zeigen, dass Frauen, wenn sie es machen, wenn sie sich am Kapitalmarkt engagieren, dass sie dann eine bessere Performance haben als Männer. Also sie kaufen schon mal keine überkomplizierten Produkte, ja. Und sie sind auch nicht so overconfident, ja, wie man es so schön sagt, ja. Also sie sind nicht so hochmütig, ja. Und vielleicht auch ein bisschen schneller dabei, Fehler einzugestehen, auch mal was mit Verlust zu verkaufen oder so. Und das führt dann in der Regel auch dazu, dass Frauen im Depot eine bessere Performance haben. Und der Norbert Betz, der Leiter unserer Handelsüberwachung, hat mal immer den Rat gegeben, dass Männer ihr Depot und ihr Portfolio immer einmal im Monat den Frauen vorlegen sollen, ja. So ein bisschen zur Korrektur, die Stimme der Vernunft, ja. Also ich glaube, dass das gar kein schlechter Tipp ist.
Das mache ich ja zu Hause auch mit den Kontoauszügen. Also irgendwie macht's doch jeder irgendwie,
das
oder?
Das ist gut, sich nicht nur auf den Mann zu verlassen, dass der die Finanzen schon irgendwie managt, ja. Und wir waren am Wochenende auf dem Dresdner Börsentag.
Guter Punkt, wie war es denn da?
Da war es sehr gut, waren auch viele Frauen. Mit einer habe ich mich länger unterhalten, die auch ihre Freundinnen mobilisiert hat und die so eine Art Aktienclub haben, ja. Und die auch in Einzelaktien unterwegs ist. Ja, und ich gesagt, hört sich jetzt für mich schon sehr spekulativ an. Nein, das sind nur kleine Positionsgrößen. Sie hat auch einen ETF für den langfristigen Vermögensaufbau. Mhm. Die tauschen sich da aus, die sind da ausgeschwärmt. Jede hat einen unterschiedlichen Vortrag sich angehört und dann teilen sie wieder ihr Wissen. Also so sollte man es machen.
Ja. Und ich kann nur nochmal sagen, oder Marille, wie du es auch richtig gesagt hast, einfach mal anfangen und sich auch von Timing-Illusionen zu verabschieden. Ich habe es gerade mit Martin Utschneider auch gesprochen, die Märkte sind volatil, man muss immer in beide Richtungen schauen. Wir reden hier, oder dein Ansatz ist, wenn ich es recht verstanden habe, Marille, über einen langfristigen Vermögensaufbau zu reden, und dann ist das Timing erstmal sekundär, ja,
absolut.
Weil langfristig haben wir es gesehen, sind die Märkte stabil, gehen Märkte nach oben. Jetzt müssen wir natürlich noch einen Disclaimer dran machen, über welchen Horizont, aber wenn wir über Vermögensaufbau reden, ist das so im langfristigen Bereich, und ob dann mal eine Aktien-ETF einen Rückschlag erleidet, einfach weitermachen und sich mit dem Thema beschäftigen und dann auch mal reinzuschauen, zu diversifizieren. Wenn es eben nicht ein Aktien-ETF ist, ist es dann auf der Zinsseite ein Bond-ETF beispielsweise.
Genau. Ja. Ich hatte auch tatsächlich ein Gespräch mit einer Dame, die seit Oktober jetzt wirklich eigentlich mit 10.000 Euro in den Markt rein will und sie schafft den Einstieg nicht. Mhm. Es ist zu teuer, es hat korrigiert, oh Gott, es wird weiter nach unten gehen. Jahresende, da ist eh immer ein bisschen volatiler möglicherweise. Jahresanfang, ja, was ist denn jetzt los? Also die hat einfach nicht den Zeitpunkt gefunden. Ja. Ich habe mich ja geraten, einfach rein in den Markt. Man kann es ja auch nochmal in 2x5.000 Euro aufteilen, ja. Gleich am nächsten Tag die ersten 5.000 Euro reinhauen, denn es gibt an der Börse auch den Spruch, time in the market beats Timing the market, also einfach rein und wenn es mal fällt, vielleicht noch ein bisschen Pulver trocken haben und nochmal günstig einsteigen, aber einfach rein in den Markt, dann steht man ewig an der Seitenlinie. Wenn es nach unten geht, ist man natürlich froh, dass man nicht drin ist, aber wenn es nach oben geht, dann sagt man ja, warum habe ich nicht? Und die Frau hätte ich und der Herr hätte ich, das sind immer die reichsten Leute an der Börse, ja. Also einfach tun.
Ja. Also neben der Notwendigkeit, die jeder versteht, das Gender Pay Gap, Gender Investment Gap, was es alles gibt, hat natürlich dieses Thema Finanzbildung auch einen Makroeffekt über Generationen hinweg. So, weil deine Argumentation folgend und das, was ich auch sehe, ist, dass ich prinzipiell Männer in der Finanzindustrie mit Produkten, mit Geldanlagen beschäftigen. So, jetzt kommen die Frauen auch noch dazu. Dann ist es auf einmal, wird es ein Familienthema. So, dann reden wir beim Abendbrot auf einmal über Geldanlage, über ETFs und dann kommen auch die Kinder dazu. Ja, also denn Kinderdepots werden jetzt auch staatlich unterstützt. Ist ja auch so ein Riesenthema. Finanzbildung an Schulen findet de facto nicht statt, wenn man sich nicht selbst drum kümmert. Das heißt, wenn es der Mann, jetzt muss ich zynisch genug zu mir selbst sein, wenn es der Mann bisher nicht geschafft hat, das Thema Finanzen an den Abendbrottisch, zum Abendessen zu bringen, dann macht es jetzt die Familie mit der Frau zusammen. Und ja, somit ist das Thema Geldanlage dann wirklich generationsübergreifend.
Und Frauen werden schon ganz anders sozialisiert, wenn es um Thema Geld geht. Ja, da ist eher Bescheidenheit angesagt. Ja, sich für Geld zu interessieren, das ist schon so ein bisschen...
Ach, jetzt?
Das ist komisch, ja.
Das ist doch komisch.
Das ist eine Sozialisierung. Es gibt auch viele, die sagen, ja, Geld ist mir nicht so wichtig. Ich habe eher so ideale Werte. Arbeiten, Gehalt verhandeln und so weiter, ja, die meinen, dass ideelle Werte nicht mit Geld verbunden sein müssen und tun sich schwer, sich gut zu verkaufen, das zu fordern, was sie eigentlich wert sind und selbstbewusst mit dem Thema Geld umzugehen, weil es vielleicht auch in der Familie ein schwieriges Thema gewesen ist, weil vielleicht die Mutter vom Vater klein gehalten wurde, was das Geld anging, weil es immer ein Streitthema gewesen ist, ja.
Ey, das sind aber die 50er, das ist ja eigentlich...
Nein, täusch dich nicht, Lars, täusch dich nicht. Geld ist auch immer ein Machtinstrument. Geld muss immer in Beziehungen verhandelt werden. Wir hatten zum Beispiel einen Ehevertrag, ja, auch da erleben Frauen häufig Überraschungen, ja. Also es ist immer noch ein schwieriges Thema für Frauen, sich da einfach, für sich selber da einzustehen, für sich selber gut zu sorgen.
Komm, wir machen mal einen Aufruf. Frauen dieser Welt, dieses Podcasts, emanzipiert euch, nimmt euer Geld, eure Vorsorge selbst in die Hand.
Dann seid ihr auf Augenhöhe in einer Beziehung. Viele können nicht aus einer schlechten Beziehung raus, weil sie sich nicht leisten können, weil sie wirklich gerade 150 Euro auf dem Konto haben, so ungefähr, weil sie nicht selbstständig sind, was die Finanzen angeht. Dann musst du in einer Beziehung bleiben, die nicht mehr passt für dich und vielleicht auch für deine Kinder.
Also, das ist so ein Teufel, so eine Abhängigkeit.
Ja, absolut, absolut.
Wir sind im 21. Jahrhundert, das muss doch nicht mehr sein, Marilla.
Ja, es ist aber so. Es ist ein Machtinstrument und Frauen kümmern sich häufig zuerst um die anderen. Die Kinder kriegen Aussteuerkonto, hieß es früher, ETF-Sparplan heute, und kümmern sich an letzter Stelle um sich selber, weil sie sich auf andere verlassen.
Ja, das ist aber ganz schlecht, ne? Auf andere verlassen.
Nicht gut.
Nee.
Häufig nicht.
Also das, was der Aktienmarkt gezeigt hat, was langfristig immer funktioniert, ist mit Verlassen auf Beziehungen, eher geht so, ne?
Ja.
Ja, aber ich kenne es im Bekanntenkreis ja auch. Ich habe kein PayPal, mein Mann macht Amazon, ich will damit nicht. Hey Leute, also es betrifft ja alle. Einfach aufwachen und mal selbst die Finanzen in die Hand nehmen. Ja, und idealerweise macht's Spaß und ihr seid begeistert davon.
Und es ist immer noch so heute, 2026, dass viele gar nicht wissen, was ihr Mann verdient, wenn er der Brötchenverdiener ist, Also auch das gibt's noch. Und viele meinen, ich bin brutal emanzipiert, ich habe eine tolle Karriere vor mir. Dann kommen die ersten Kinder oder das erste Kind kommt und sie finden sich in den 50er Jahren wieder. Also es ist wirklich so, der Klassiker, die Frau bleibt zu Hause, die Frau arbeitet Teilzeit, verdient weniger, es wird nicht ausgeglichen bilateral in der Beziehung, es wird keine Rente mehr richtig weiter angelegt, da wäre ein ETF-Sparplan jetzt zum Ausgleich das Richtige. Also das geht vielen so, die Kinder bekommen, dass sie plötzlich in einer völlig anderen Welt aufwachen.
Ja. Ja, hoffentlich tun sie das. Ja, die Kinder sind unsere Zukunft. Marilla, ich sehe schon, wir könnten endlos weiter über das Thema plaudern und ich sehe, wie viel Herzblut du da reinhängst. Also an alle weichen Zuhörer des Hörerinnen des GetEx Podcast, bitte nehmt eure Finanzen selbst in die Hand, fangt an anzulegen, eröffnet ein Depot und wenn ihr Fragen habt, kommt auf Marille oder mich gerne zu. Ich bin zwar nur der halb so gute Ansprechpartner in dem Thema wie Marille, aber wenn es um Depoteröffnung geht, kann ich euch weiterhelfen. Und ansonsten zum Thema Female Finance, wendet euch an Marille oder kommt zu Invest wirklich auf eine der nächsten Anlegertage. Und München haben wir auch einen Anlegertag. Zu dem Thema.
16. Hast du einen Termin im Kopf?
16.3.
Ich glaube auch, ja. Jetzt müsst ihr nochmal gucken.
Und am 17.4. dann in Stuttgart. Also es gibt genug Finanzmessen, wo ihr starten könnt, euch mit dem Thema Geldanlage zu beschäftigen. Seid mutig genug. Mein Tipp. Tut nicht weh. Inside GetEx, was gibt's sonst noch so alles? Beziehungsweise der Bundesverband der strukturierten Wertpapiere hat wieder mal eine Umfrage draußen, die wir auf der GetEx-Seite für euch zur Verfügung stellen. Nehmt euch gerne 30 Sekunden Zeit und beantwortet doch die Frage, welche Faktoren werden in diesem Jahr die Entwicklung der Aktienmärkte am stärksten bestimmen? Die Handelspolitik und Zölle, die Außenpolitik und beziehungsweise Geopolitik, Verschuldung, Konjunkturverlauf oder Chinas Politik? Also 5 Antworten, geht relativ schnell, es ist ein Klick und ihr unterstützt damit neue Studien. Vielen Dank. So, Marill, über den Börsentag in Dresden haben wir schon gesprochen. Gute Eindrücke hattest du im Thema Female Finance. Sag nur noch, sonst noch, gab es sonst irgendwie noch spezielle Themen, denen du am Getex-Stand verhaftet wurdest, oder was eher breite Geldanlage?
Breite Geldanlage. Es gab überhaupt eine große Themenvielfalt. Mhm. Die allermeisten kannten Getex, haben über Getex auch schon gehandelt.
Das wollen wir hören.
Was natürlich super ist, ja. Es gab 6 Vortragssäle, also Blogger-Lounge inklusive. Und in jedem Vortragssaal war was los. Also ganz, ganz viele bunte Themen. Da kann man echt ganz, ganz toll Wissen tanken. Und ja, die Leute interessieren sich irgendwie auch für alles, ja.
Ja. Also auch nochmal ein Appell an die Zuhörerinnen, auch wenn so ein Anlegertag von außen erstmal furchtbar spröde aussieht, und ich werde nie vergessen, als ich mit meiner Frau damals am Börsentag in Hamburg war und sagte, es sind ja nur alte weiße Männer hier, geht da rein, ihr könnt nur aufgeschlaut werden, ihr könnt nur Wissen bekommen, euch informieren, auch wenn es vielleicht zukünftig ein ansprechenderes Format geben sollte. Und vielleicht wird es das in Frankfurt mit der Finance 26. Auf jeden Fall geht rein, nutzt die Anlegertage und informiert euch. Nach dem ganzen Feuerwerk an Veranstaltungen im Januar ist es im Februar eigentlich deutlich ruhiger. Wir haben den Zertifikate-Stammtisch am 24.02. in Frankfurt. Ja, und was gibt's sonst noch? Es ist Faschingszeit und an der Börse werden eigentlich jeden Tag Krabbelkrepfen, Berliner oder wie man sonst auch so alles nennen will, verkostet. Also ich habe bis jetzt noch keinen Plan, wie das mit dem Abnehmen dieses Jahr funktionieren soll.
Jetzt geht's ans Eingemachte.
So, Marille, jetzt habe ich noch, wie immer, wie jedem Podcast-Gast, ganz 5 persönliche Fragen an dich. Also bitte nicht lang schnacken, feuerfrei und einfach raus damit. Theater oder Kino?
Kino.
Hausmannskost oder Restaurant?
Beides.
Kugelschreiber oder Bleistift?
Bleistift.
Obst oder Gemüse?
Gemüse.
Aquarium oder Zoo?
Zoo.
Gut. Ganz lieben Dank, Marille, für deine persönlichen Eindrücke.
Wünsch dir was, dann kriegst du das.
Welche Themen sind für euch noch so spannend? Was beschäftigt euch denn so, damit ich das in den kommenden Episoden berücksichtigen kann? Schreibt's mir gerne in die Kommentare oder schickt mir eine Mail oder ruft mich an oder was auch immer. Vor allen Dingen lasst mir eure Likes da und teilt den Podcast gerne. Marille, hast du Themen, die dich mal interessieren würden? Außer ich sehe schon dieses Thema Female Finance weiter zu verfolgen.
Das können wir nochmal weitermachen. An der Börse ist es immer spannend. Mhm. Es gibt immer neue Investmentthemen, ja, die sofort in Themen ETFs gegossen werden beispielsweise. Das ist das, was mich wirklich seit den 90er Jahren immer an der Stange hält, sage ich jetzt mal. Ja. Weil du an der Börse immer vor der Welle bist. Ja. Du kriegst die neuen Themen extrem schnell mit. Ob das jetzt Krypto ist, ob das KI ist, you name it. Ja. Mhm. Wir waren die erste Börse im Internet 1997. Ja. Das ist wirklich schon eine ganze Weile her. Also Wirtschaft ist einfach spannend und interessant und hat mit jedem zu tun, beeinflusst unser aller Leben und an der Börse passiert's und es ist einfach interessant und das ist immer aufregend.
Ich habe es mir aufgeschrieben, lass uns das nächste Mal über Indexthemen sprechen, die alle so verbrieft werden. Da habe ich auch Lust zu. Da gibt es nämlich einige spannende Themen, die im Moment verfügbar sind. Also ganz lieben Dank. Schön, dass ihr heute in dieser relativ langen Episode dabei wart, reingehört habt. Nochmal der Appell an alle Hörerinnen. Das sage ich jetzt ganz bewusst, Marille. Wendet euch an Marille, fangt an, euch mit dem Thema Finanzen zu beschäftigen. Das war's für heute mit dem 26. Getex-Podcast Börse aufs Ohr. Folgt dem Podcast gerne auf Spotify, auf Apple Podcast, damit ihr in 14 Tagen keine Folge mehr verpasst. Wir hören uns wieder am 20.02., dem Weltpfeifenrauchertag. Oh, du liebe Güte, was es alles gibt und was ich nicht schon alles mal in der Vergangenheit geraucht habe. Aber passt bis dahin auf euch auf, verpasst den Trend nicht, bleibt abgesichert. Ich sage danke fürs Zuhören, au revoir, arrivederci, servus und tschüss, ciao, euer Lars.
Risiken und Nebenwirkungen.
Und wie versprochen kommt jetzt noch der turboschnelle Disclaimer als Schmankerl zum Schluss. Denn die Inhalte des Podcasts stellen kein öffentliches Angebot der Bayerischen Börse oder Getex Exchange dar. Die im Podcast enthaltenen Inhalte dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Die Börse übernimmt keine Gewähr für Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Die Börse erbringt hierdurch keine Finanzdienstleistungen, insbesondere keine Anlageberatung, keine Anlagevermittlung oder sonstige Empfehlungen im Sinne des WPHGs. Der Podcast enthält insbesondere keinen Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder Nachbildung einer Anlagestrategie, Klammer auf, die wir heute besprochen haben, Klammer zu. Die Börse behält sich das Recht vor, den Umfang der Nutzung des Podcasts jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu beschränken oder in den Service einzustellen. Genug der Formalitäten, das war's für heute. Chapeau mit O, Servus und macht's gut. Bam.
GetEx Exchange. So schnell, so günstig, so Börse.